Liebe Geschwister, wenn ich so spreche, verstehen mich alle? Ist in Ordnung? Danke. Thema: Babel, Jerusalem, Rom. Da gibt es ein gewaltiges Buch mit diesem Titel von Pastor Teidigsmann, einmalig, in den Jahren 1910, 20 geschrieben, dann auch von Erich Sauer, der sieht auch diese drei Metropolen, Städte als Brennpunkte im ganzen Weltgeschehen. Babel, Jerusalem, Rom. Ich habe mich jetzt so eingerichtet mit meinen Notizen, dass für euch, liebe Geschwister, ihr seht jetzt hier einfach eine Landkarte und von euch gesehen ist Osten hier, auf der Landkarte, und Westen hier. Für mich davon ist umgekehrt. Deshalb habe ich mich im Geiste Nordpol aufgestellt und dann stimmt es bei mir auch. Wir haben unter diesem Thema verschiedene Blickpunkte, die ungefähr im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte mit dem übereinstimmen. Erstens also fragen wir uns: Babel, gegründet, gebaut, Anfang, wer hat gebaut, wo wurde gebaut? Jerusalem, wer hat gegründet, wer gebaut, wie waren da die Grundelemente des Geschehens mit dieser wunderbaren Stadt Jerusalem? Und dann Rom im Westen. Zweitens haben wir dann das biblische, den wunderbaren, vielgeliebten Propheten Daniel geschenkt, in seiner Auslegung des ersten großen Traumes Nebukadnezars, von dem sogenannten Standbild. Ein Standbild in menschlicher Gestalt, nichts Geringeres darstellen als den Ablauf der Weltreise, genau wieder von Osten nach Westen. Also ist der Ablauf dieser Weltgeschichte, der Weltreise von Babel bis Rom, vier Weltreiche, zwei, was die Hauptstädte betrifft, zwischen Babel und Jerusalem im Osten haben wir die Hauptstadt der Meder und Perser, Susan, und zwischen Jerusalem und Rom im Westen haben wir die Hauptstadt Athen von Griechenland. Wir haben also zwei Weltreiche mit ihren Hauptstädten im Osten von Jerusalem und zwei im Westen von Jerusalem. In der Hauptsache bleiben wir bei der Betrachtung, bei Babel, Jerusalem und Rom stehen. Also, erstens, wie war die Entstehung dieser drei Städte? Zweitens, was sagt dieses Standbild dazu? Dass der ganze Ablauf, Ablösung dieser Weltreiche ein Organismus ist vor Gott. Und zwar in Menschengestalt. Also nicht zufällig. Und zwar genau im Osten beginnend, Haupt, Brust und Arme, Bauch und Lenden, Schenkel, Füße, Zehen. Ein Organismus ist die ganze Weltgeschichte unseres Gottes. Dann kommt das Gesicht in Daniel 7. Babel wird geschaut als eine Löwin. Die Meder und Perser als eine Bärin, Griechenland als eine gelenkige Pantherin und Rom als ein gräuliches, wildes Tier ohne Namen. Wir haben Menschengestalt und Tiergestalt. Menschengestalt so nach dem gewaltigen Traum, den Nebukadnezar hatte. Nach der Beurteilung Gottes sind das wilde Tiere, diese Weltreiche. Löwe oder sind alles weibliche Tiere. Löwin, Bärin, Pantherin und reißendes wildes Tier ohne Namen. Gemeint ist war Rom. Und dann kommt die nächste Betrachtung in Bezug auf unsere Zeit. Wie sehe ich das nun in diesem letzten Jahrhundert, 2000, aus in Bezug auf Babel, Jerusalem, Rom? Und die letzte Ebene beantwortet die Hauptfrage von diesem Nachmittag: Wie ist denn das von Gott gedachte und erreichbare, unverrückbar erreichbare herrliche Endziel mit Babel, mit Jerusalem, mit Rom, mit Susan, mit Athen? Also, allerhand liegt vor uns. Erstens, bevor diese Weltreiche von Babel bis Rom sich darstellten, war zuerst eine Ordnung da, Nord-Süd. Und zwar im Norden das assyrische Weltreich und im Süden das ägyptische Weltreich der Pharaonen. So. Dann hat es gedreht von Osten nach Westen. Und am Ende der Tage dreht es wieder Nord-Süd, Daniel 11 und 12. Ein König des Nordens kämpft gegen den König des Südens in Assyrien, Syrien stehen, der im Norden und der in Ägypten im Süden stehen, kämpfen gegeneinander. Der Nördliche siegt endgültig und entpuppt sich als der Antichrist, als das Tier, der dann die Situation beherrscht. Und was ich eben bezeugen durfte, ist heute global die Sache schon so weit gediehen, ich wiederhole, was ich schon oft bezeugen musste, der Antichrist lebt schon, hat im Westen eine Zentrale, in welcher schon alles vorbereitet und bestimmt wird, was dann losbricht, wenn wir durch die Entrückung weggenommen nicht mehr da sind. Er darf also schon alle Vorbereitungen treffen heute. Wir lesen oder denken jetzt an 1. Mose 10, überschrieben Völkertafel. Nach der Sündflut werden die Nachkommen Noahs beschrieben, Nachkommen der drei Söhne Noahs, Sem, Ham, Japhet. Im Ganzen sind 70 Nachkommen angeführt, so viel von Sem, dann von Ham, dann und von Japhet. Zusammen genau 70 Seelen. Und dann lesen wir abschließend in 1. Mose 10, von diesen 70 Männern aus haben sie sich über die Erde verteilt, nach ihren Geschlechtern, ihren Familien, ihren Sippen, nach ihren Nationen haben sie sich über die Erde verteilt. Nach ihren Nationen. Also gleich nach der Sintflut, in wenigen Jahrzehnten oder 100, gab es 70 Nationen, und zwar zeitlich etwa 500 Jahre bevor der Gottesmann Abraham erschien. Und dann Isaac und dann Jakob. Ich schweige einen Moment für die, die von dem Gedanken damit befreundet sind, dass aus den 10 Stämmen Israels die Nationen geworden sind. Du hast ein Schriftchen. Mir hat die Überschrift vom Schriftchen schon genügt. Ich brauchte gar nicht mehr weiter hineinzuschauen. Genügt weiter hier. Jetzt, wie entstand Babel? Wer hat Babel gebaut? Babel und Ninive, beide wurden gebaut von einem Hamiten namens Nimrod. Nimrod. Und dieser Nimrod wurde ein gewaltiger Mensch. Wird er noch näher beschrieben? Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor Jehova. Oh, sowas. Das wurde direkt zum Sprichwort damals. Oh, das ist wieder so ein gewaltiger Mensch. Wie Nimrod, ein Jäger vor dem Herrn. Und dieser Nimrod hat Babel gebaut und Ninive gebaut und noch viele andere Großstädte. Und jetzt lesen wir, jetzt wissen wir, dieser Übermut dieser ersten Menschheit wird dann beschrieben in 1. Mose 11. 1. Mose 11 lesen wir Vers 6. Das war der Anfang seiner Macht. Indem sie sprachen, jetzt die ersten Verse in Kapitel 11,
Aha, jetzt.
Jetzt kommt das große Wort. Genügt. Bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, damit wir uns einen Namen machen. Turm, nicht dessen Spitze, da ist was, sondern Hebräisch, einen Turm, dessen Haupt in den Himmeln ist. Liebe Geschwister, ist unser Haupt, Jesus Christus, auch in den Himmeln? Der ist dann nur noch über den Himmeln. Wie heißt denn das Haupt dieser Leute? Hat Satan auch Zutritt bis zum Thron Gottes? Das war ihr Haupt. Inspiriert waren die damals von diesem Haupt im Himmel. Und jetzt? Stadt, Turm, Namen. Kennt der Feind das Wort Gottes? Weiß der, was geschrieben steht? Kann er Aussprüche Gottes tadellos nennen und anführen, verblüffend stimmend mit göttlichen Wahrheiten, übereinstimmend, nur zur falschen Zeit? Hat er einmal gesagt, ihr werdet sein wie Gott? Stimmt's? Wort Gottes grundsätzlich maximal missbraucht, nur weil zur falschen Zeit. Aha. Also jetzt auch hier. Gibt es ein Bibelwort, ein Wort Gottes? Der Name unseres Gottes ist ein starker Turm und die im Vertrauen finden hier ihre Zuflucht. Der Name, Name Gottes, ein starker Turm und er ist der Baumeister der Stadt, die Grundlagen hat. Stadt, Name, Turm. Also, er ist nicht Nachahmer, sondern Nachäffer. Oder Dazwischenwerfer oder Vorauswegnehmer. Babel, gegründet von diesem großen Jäger namens Nimrod. Babel und Ninive. Jäger. Ein Kollege von ihm hieß Esau, Edom. Da haben wir wunderbare Kassetten, Jakob und Esau. Jäger ist genau das Gegenteil von dem Beruf eines guten Hirten. Ein Hirte pflegt und betreut und hütet und lässt alle zu Hause Wohnenden ruhen und geht nur einem verlorenen nach, bis er es findet. Das ist die Ausübung des Berufes eines guten Hirten. Und der Jäger macht genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Babel, Gründung, Nimrod, großer Jäger. Stadt, Turm, sich selber einen Namen machen, das war das erste Babel. Und schon gibt es Jahrhunderte kein Babel mehr und jetzt kommt ein zweites Babel. Da wissen wir alle, wie heißt der Erbauer? Ist das nicht die große Babel, die ich gebaut habe? Wie heißt der Mann? Nebukadnezar.
Er wird gewarnt.
Geht nicht auf die Warnung ein. 7 Seiten verworfen, dem Gericht übergeben.
2. Babel. Wie entstand das? Kurz.
Wie entstand Rom? Da haben wir keine zuverlässigen Berichte. Da existiert in der Gegend herum, in jener Gegend, so märchenhaftes Ding, Gerücht, da seien Zwillinge geboren worden, weggeworfen worden, und dann seien diese Zwillinge Romeo und Remus von einer Wölfin genährt worden. Da bitte, da können wir sagen, Altweiberfabeln oder Märchen oder weiß was, aber eigenartig, wir werden staunen, was ein gewisser anderer Wolf mit Rom noch zu tun haben wird. Also, Rom, etwas schleierhaft, was die Entstehung betrifft. Jetzt kommt die Mitte, Jerusalem. Wir haben im Osten die Babylonier als Volk, dann die Meder und Perser und dann in der Mitte alles Geschehens die Israelis und dann Richtung Westen die Griechen und Mazedonier, Hauptstadt Athen und dann die Römer. Und jetzt Jerusalem. Wie entstand Jerusalem? Hesekiel 16 aufschlagen. Du lies es bitte. Ich wiederhole. Ursprung Jerusalem hieß im Anfang, als es gegründet wurde, nur Salem. Salem. Jeru kam dann dazu. Also Abstammung von hamitischer Seite. Moment, darf ich fragen, verstehen unsere teuren Brüder alle, wenn er so spricht? Verstehen Sie? Bitte Hand erheben. Gut, danke. Also erstens merken wir uns, Salem, Grundlage von Jerusalem, wurde gegründet von hamitischer Seite. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Weiter. Also und jetzt aufs freie Feld geworfen, das sind alles... Da ging ich, der Herr der Barmherzigkeit, an dir vorüber und sah dich zappeln in deinem Blute. Wunderbar. Moment, alles Beschreibung vom Werden Jerusalems. Jetzt sind wir schon da, wo Jerusalem schon von Gott geführt wurde, erwählt wurde und schon jetzt so gezogen, immer schöner, wichtiger, wunderbarer gemacht wurde. Wir hören weiter. Sind wir schon in den Tagen Salomos? Es kommt das große Aber. Genügt, danke. Wie ist zur Hure geworden die geliebte Stadt? So weit kam es. Und dann zur Witwe noch. Gott gab ihr einen Scheidebrief nach dem Gesetz.
in Gestalt der Ansprache von Stephanus in Apostelgeschichte 7, wo dann die Steine flogen nachher. Also Entstehung Jerusalems, alles andere als eine Ehrensache. Wenn es Japhetiten gewesen wären, die Jerusalem gegründet hätten, dann wäre es eine Nummer besser. Am liebsten hätten wir ja, es wären Semiten gewesen. Nein, nein, nein. Aus welcher Stadt erschien dann der große Mann Melchisedek? Aus Salem? Hohe Priester Gottes des Höchsten, und der segnete den Abraham, wo geschrieben steht, ohne Zweifel ist der, der segnet, größer als der, der gesegnet wird. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem, ohne Zweifel ist der den Zehnten empfängt, größer als der den Zehnten bringt. Liebe Freunde Israels, die wir ja alle das sind, gibt es noch vor Gott größere Gestalten als Abraham? Ja, nicht nur einen, den Melchisedek. Aber hier, Jerusalem, Anfang und erstes Geschehen. Und Levi, der nachmalige, über Aaron gewordene Priesterstand, war noch in den Ländern Abrahams, als Abraham dem Melchisedek den Zehnten gab. Also hat auch Aaron, Levi, dem Melchisedek den Zehnten bezahlt. Kurze Erinnerung. Also, Entstehung von Jerusalem, wunderbar jetzt, entspricht ja genau der Herzenshaltung unseres Gottes des Höchsten, sich immer dort hinabzubegeben, wo der tiefste Sündenpool vorliegt. Die größte Sündennot, das größte Elend, der elendeste und die mit Abscheu verurteilten Geschöpfe sind. Dem Bruder Muhl wurde mal nachgesagt, ja, Bruder Muhl ist so ein leichter Vogel, der geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Ja. Ich habe mir das etwas näher angesehen und war erstaunt. Ist Öl ein Beispiel für den Heiligen Geist? Ja. Ist Wasser des Lebens ein Beispiel für das Leben Gottes? Ja. Ist Wein ein Beispiel für das Blut Jesu Christi oder seine Seele? Ja, sind also drei Flüssigkeiten. Und diese drei wunderbaren Flüssigkeiten können nicht anders, als immer nur den Weg des geringsten Widerstandes zu fließen und kommen erst wann zur Ruhe, wenn sie den tiefstmöglichen Punkt erreicht haben. Ich danke für das Kompliment derer, die in Bezug auf den Bruder Muhl zu meckern berechtigt waren. Also, was sagst du dazu?
Danke.
Rom, Beginn, haben wir kurz gestreift. Jetzt kommt das Standbild. Das Standbild, bitte. Was nun Daniel dem Nebukadnezar auslegt. Ist eigenartig? Warum? Ein Standbild, hier, Rom, ein Standbild steht ja. Aber was macht er? Er legt diesen Traum vom Standbild, da ist das Haupt von Gold da oben, Brust und Arme, so, Standbild, so sah er es, stehen. Stand vor mir. Was legt er aus? Sagt, du, König von Babel, sag mal hier Babel, hier Rom. Du, König von Babel, du bist das Haupt von Gold, Meder und Perser, Brust und Arme, Griechen, Bauch und Lenden, Rom, Schenkel, Füße, Zehen. Also, die Auslegung Daniels liegt horizontal auf der Erde, aber im Traum sah ja Nebukadnezar ein Bild stehen. So. Alle die Dinge im Alten Testament, Kolosser 2, sind nur ein Schatten der Herrlichkeiten, die Gott in der ganzen Schöpfung tun wird. Ein Schatten. Ein Schatten sind diese Ablösung der Weltreiche von Babel nach Rom. Und der Fußpunkt dieses Standbildes berührt den Fußpunkt des Schattens, ist ja klar. Gell? Also in dem Fall müssen wir den Fußpunkt im Westen sehen, Rom, England, USA. Es scheint das Licht des prophetischen Wortes und wirft den Schatten horizontal auf unsere Erde. Stimmt's dann, das wirkliche Haupt von Gold da oben war nach Ezekiel 28 wieder dargestellt durch den Schattenkörper, König von Tyros. Du warst der Anfang, so als schirmender, gesalter Cherub, Gold, Haupt. So. Beim Schatten ist das Haupt am weitesten entfernt vom Körper. Fußpunkt des Körpers fällt zusammen mit dem Schattenpunkt. Also wir können das auch so machen. Dann ist hier horizontal Schatten, Ablösung der Weltreiche von Baden nach Rom. So. Es heißt nämlich, ein zweites Königreich ist der Erde näher, niedriger als das erste. In Wirklichkeit versteht der Geist Gottes die Ordnungen der Weltreiche von unserer Erde, die heißt nämlich außerhalb des Lagers, wo die Sünde der ganzen Schöpfung konzentriert vorhanden ist. Und sondern haben wir Fußpunkt, Erde, Schenkel, Füße, Schenkel, Bauch und Lenden, Brust und Arme und Haupt. Am Thron Gottes oben, da ist alles Gold. Und dann kommt ein Weltreich der oberen Meder und Perser, das sind die heiligen Engel, die das Gesetz vom Sinai angeordnet haben. Und die Bauch und Lenden entsprechen denen der Weisheit der Griechen da. Und dann Eisen, das sind die, die in Hesekiel 1 beschriebenen Cherubim, die direkt auf der, von der Erdoberfläche bis zur Mondbahn aufgestellt sind, genau dort beschrieben, das sind die Eisernen. Und die Vermischung zwischen Eisen und Ton, was bleibt da übrig? Gold, Silber, Erz, Eisen, Ton, das sind wir Menschen. Menschen werden bezeichnet als Holz. Dürres Holz oder grünes Holz. Werden bezeichnet als Töpferton. Israel und die ganze Menschheit. Was heißt das also, eine Vermischung zwischen Eisen und Ton? Wieder, wie es war in den Tagen Noahs, Vermischung zwischen Engelwesen, Geistwesen mit Töchtern der Menschen. Stimmt's? Wie es war in den Tagen Noahs, war es damals so? Vermischung zwischen Eisen und Ton. Jerusalem, haben wir gehört, im Ablauf der Geschichte dann, kam das Königtum, haben wir gehört, David, dann Salomo, Herrlichkeit, und dann der Abfall, zur Hure geworden und zur Witwe. Das ist die Tragik in Jerusalem. Nun ist aber unser Gott nicht in Verlegenheit. Wenn er dem Hause Israel den Scheidebrief, der Witwe den Scheidebrief gegeben hat, um den Verheißungen Abraham, Isaak, Jakob treu zu bleiben, war etwa Ismael nicht ein Sohn Abrahams? War der ein Sohn Abrahams, sogar der Erstgeborene, aber nach dem Fleisch? Dann sagt Gott halt, wenn ihr mir maximale Untreue gegenüberbringt und ich euch einen Scheidebrief nach eurem Gesetz geben muss, dann hat der Sohn Abrahams nach dem Fleisch auch ganz ähnliche Verheißungen wie ihr. Auch 12 Söhne kamen aus den Ländern des Ismael. Wunderbare Namen, Nebaioth. Nebaioth. Und 11 Söhne, und auch sie werden zu Fürsten werden. Und ich werde sie segnen und sehr volkreich machen. Zum Verwechseln, wie der Name Ismael mit Israel fast zu verwechseln ist. Ne? So sind die Verheißungen Gottes an, oh, wenn Abraham gebetet hat, oh, dass auch Ismael vor dir leben möge. So. Also, es kommt Ismael, seine Nachkommen, erobern Jerusalem. Es sind immer Nachkommen Abrahams, ist allerdings nach dem Fleisch. Jahrhundertelang in dieser Stadt. Wer ist Mohammed? Wer ist Allah? Das sind keine Hirngespinste, sondern ich habe zu bezeugen, was Mose für Israel war. Wunderbar. Auf dem Boden der Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob ist Mohammed für die Söhne Ismaels, aber dem nach dem Fleische geborenen entsprechend. Und was der Gott Israels ist, wie Melchisedek sich gemeldet hat oder bezeichnet wird, er war Hohepriester Gottes des Höchsten. Und Melchisedek, König von Salem, das war auch ein Hamite. Liebe Geschwister, was war denn die Frau des wunderbaren Christusdarstellers namens Josef von Haus aus? Eine Hamitin, sogar eine Tochter eines ägyptischen Priesters. Der Kampf zwischen Ismael und Isaak ist neu entbrannt. Und wir wissen, was das bedeutet, was Paulus schon vor 2000 Jahren geschrieben hat, wie damals, der nach dem Fleisch geboren, den nach dem Geist geborenen verfolgte, also auch heute. Ja. Und was dann geschieht, damals geschah, wissen wir auch. Also Jerusalem,
gewaltig. Und der Tiefpunkt von Israel heute ist die Voraussetzung, dass sie zu schreien beginnen werden. Und dann, wenn sie schreien, wird der Herr sich offenbaren, gewaltig vor den Augen aller Völker. Was ist mit Babel? Wissen wir, dass das dritte Babel schon wieder im Bau begriffen ist. Dass italienische Architekten schon seit Jahrzehnten die Planung gemacht haben, genau am alten Ort. Babel wird wieder aufgebaut. Wie steht es mit Persien? Da war der Schah da, dann heute Iran und dann ist Khomeini da. Und dann haben wir im ehemaligen Griechenland den Antiochus Epiphanes als Vorbild für den jetzt schon lebenden Antichristen. Genau, den Antichristen. Und jetzt etwas. Apostelgeschichte, Gesamtschau, führt Gott den auserwählten Apostel, der schreiben darf, das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes ist mir anvertraut. Mir, den anderen nicht. Mir anvertraut. Sagt Paulus, er ist im Tempel in Jerusalem betet, der Herr erscheint ihm, Jesus, und sagt, Paulus, geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie, die 12, werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Ich sende dich weit weg von Jerusalem. Es beginnt. Wenn die Apostel reisen, kommt zum letzten Mal nach Jerusalem, die Römer nehmen ihn in Schutz. Jetzt wird er, sagt ihm der Herr, Paulus, so wie du in Jerusalem von mir gezeugt hast, musst du auch in Rom vor dem Cäsar Zeugnis geben. Und deshalb hat Paulus die Freimütigkeit gehabt, dann bei einer Verantwortung vor dem Felix sagen, ich berufe mich auf den Kaiser, auf den Cäsar. Und damals war kein geringer als ausgerechnet Nero Cäsar. So. Also, ein Apostel Gottes namens Paul wird von Gott von Jerusalem nach Rom geführt. In die Weltmetropole der damaligen Zeit. Babel, Rom, nach Rom geführt. Jetzt Vollendungsgedanken Gottes. Letzte Phase. Wie steht's mit Babel? Da ist gleich das Musterbeispiel. Der Kronzeuge auf die Frage, hat Antwort auf die Frage, was entspricht nun den Endgedanken unseres Gottes mit diesen Weltreichen und allem Geschehen, allen Widerwärtigkeiten. Nebukadnezar, der Tau der Himmel benetzte Nebukadnezar in den sieben Zeiten seines Gerichtes, so lange, bis er erkannte wirklich, dass Gott der Höchste alles beherrscht. Beugt sich vor ihm und gibt ihm die Ehre, und was macht Gott? Gott setzt ihn wieder ein in die frühere Herrschaftsgewalt und Herrlichkeit. Nein, nicht nur da, jawohl, aber fügt der damaligen Herrlichkeit noch erstaunliche Herrlichkeiten hinzu. Ist das eine Rehabilitierung von Nebukadnezar? Nein, das ist mehr als eine Rehabilitierung. Noch herrlich gemacht, so, das war Babel. Wie steht's mit Susan und Persien? Ja. Wie ist der letzte Perserkönig? Kores. Kores. Darf sich nennen ein Knecht des Gottes Israels, dem Gott den Auftrag gegeben hat, Jerusalem wieder aufzubauen. Und dann kommt der König Ahasveros. Ahasveros. Mit seiner einmaligen Festfeier. Darstellung, bitte lest einmal die ersten Verse da im Buche Esther. der König Ahasverus. Die Darstellung von der Herrlichkeit, was nur noch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geht. Abgeschlossen dort mit den Festordnungen der Meder und Perser. Ahasverus. Was ist mit Griechenland, mit Athen? Paulus stellten sie mitten auf den Areopag, das heißt auf den Hügel, den Berg des Mars. Da hatte der Botschafter des Friedens, Paulus, die Machtposition des Kriegsgottes der Griechen, Mars, unter seinen Füßen. Ja. Unter seinen Füßen. Ich gebe euch Zeugnis, dass ihr den Göttern sehr ergeben seid, Paulus. Und fand unter anderem einen Altar mit der Überschrift dem unbekannten Gott. Paulus eingehängt. Den ihr verehret, ohne ihn zu kennen, den verkündige ich euch jetzt. Glaubt ihr, dass da die Ohren geöffnet waren? Aber was heißt das? Was heißt das? Gibt es Götter? Wir wissen, ja. Und gestern Abend haben wir was gehört von Göttern? Hat Paulus den Nebukadnezar rehabilitiert? Nein, noch herrlicher gemacht am Anfang. Und wie hat Salomo seinen vielen Weibern gegenüber in seinem Alter Stellung bezogen? Hat er auf ihre Anträge gehört, auf ihre Bitten? Aha. Was hat er gemacht? Ihren Göttern, so prächtige Städte, geräuchert und so weiter. Was heißt das auf Deutsch? Dass so wie Gott den Nebukadnezar rehabilitiert hat aus dem Gericht, so rehabilitiert Jesus Christus auf Wunsch all der Geretteten schon. Dass auch sie alle, keiner mehr, übrig bleibt, der nicht kommen kann und trinken vom Wasser des Lebens umsonst. Alle die Götter werden kommen. Und jetzt bleibt noch Rom übrig. Wunderbarer Schluss. In einem Brief des Paulus darf er schreiben, von Rom aus, es grüßen euch die aus des Cäsars Hause. Nero. Also was ist da dem Nero passiert in seinem Regierungspalast? Da waren Erstlinge aus des Cäsars Kaisershause da. Und wenn Erstlinge da sind, ist vor Gott auch schon was geschehen? Dann ist die ganze Schiebschaft des Cäsars auch schon heilig und rein. Oh. Liebe Geschwister, was da drin steckt, und das letzte Gewaltige, eine Straße wird gehen von Assyrien nach Ägypten, Israel in der Mitte, Ägypten mein Volk, zum Segen aller Nationen, Assyrien das Werk meiner Hände und Israel mein Erbteil. Und da werden erscheinen diese alle Herden, Kamele und Kleinvieh, Nebaiots. Also auch die Söhne Ismaels werden da kommen. Und dem Herrn Jehova dienen. Liebe Geschwister, haben wir einen wunderbaren Gott, einen Ablauf einer Welt- und Heilsgeschichte, die nur der ersinnen und überwalten und vollenden kann. Liebe Geschwister, mit dem wir es zu tun haben dürfen. Amen.
Wir sind jetzt noch sehr früh dran und das hat gerade eine kleine Abstimmung benötigt. Wenn Bruder Muhl einverstanden ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass wenn irgendjemand noch die eine oder andere Frage hätte, ich habe auch eine, dann würden wir die jetzt noch stellen Und vielleicht kann dann Bruder Muhl dazu Stellung nehmen, wenn er will und Kraft noch hat und wenn er mit einverstanden ist.
Fangen wir mal. Nur übersetzt.
Nur übersetzt. Aha. So. Ich habe dazu mal eine Frage. Und zwar, wir haben das hier in unseren Kreisen schon öfters besprochen, ich möchte das trotzdem einmal wieder hier hineinstellen. Weil wir nun von den Völkern gesprochen haben, gibt es ja die bekannte Stelle in der Offenbarung über Pergamon. Und dort gibt es ja den Altar Satans. Und dieser Altar Satans, dieser Pergamon-Altar, steht heute in Ost-Berlin. Und ich hätte einfach einmal die Frage gestellt, wenn dann in der Endzeit das Ende kommt, sprich Satan auf die Erde geworfen wird, könnte es sein, dass dann von diesem Thron aus die Nationen in die letzte Schlacht, sagen wir einmal, geführt werden.
Altar von Pergamus, von dem wir gehört haben, der war so groß, da müsste man eigentlich sagen, ein ganzer Tempel. Eine riesen Freitreppe, einen großen Platz und dann so das Altargebäude und ringsum an den Seitenwänden sind Reliefs, Kunstfiguren von was für Lebewesen? Alles von Halbgöttern. Gibt's so etwas? Als die Söhne Gottes sahen, wie die Töchter des Menschen schön waren, haben sie ihre gottgegebene himmlische Gestalt verlassen und sind diesem menschlichen Fleisch nachgehurt und haben Riesen gezeugt, steht so geschrieben, die Männer von Ruhm gewesen sind. Und was damals geschah, warum hat Gott, der Höchste, genehmigt, dass eine ganze Erdoberfläche mit einer globalen Überschwemmung heimgesucht werde in den Tagen Noahs? Da hat die Langmut Gottes in den Tagen Noahs in der Hinsicht so lange geharrt, bis nur noch die Familie Noah reines Menschengeschlecht war. Alles andere war schon Vermischung zwischen unheimlichen Engelfürsten, die Menschengestalt angenommen haben. Ja, ist das überhaupt möglich? Kann der Herr in Menschengestalt erscheinen? Wer erschien dann dem Abraham unter der Terebinte in Mamre? Der Herr, aber wer auch noch? Und noch zwei Männer mit ihm, waren das gewöhnliche Männer. Etliche, ja, das Wort gehört schnell herangeführt, der Gastfreundschaft vergesset nicht, mit welcher Begründung oder welcher Ermunterung, denn etliche haben ohne ihr Wissen Engel, Angeloi, Engel beherbergt. Ah. Natürlich konnten die nicht Menschengestalt annehmen ohne Genehmigung Gottes. Aber Gott fand Noah als sauberes Menschengeschlecht mit seinen drei Söhnen und ihren Frau, seiner Frau. So lange hat Gott gewartet. Und dann kam die globale Flut, genau nach dem biblischen Bericht. Ich darf hier schnell hinzufügen, die gesamtgegenwärtige geografische und vor allem geologische Gestalt der Oberfläche unserer Erde ist das Produkt dieser globalen Flut. darf hier nicht länger stehen bleiben. Ich komme zurück nach Pergamus, Altar. Und nun waren diese Riesen, Halbgötter, haben die, die hatten alle Namen dann, die sind alle groß, große Männer, Halbmenschen, Halbgott, sind da an dem Altar ringsum abgebildet. Ich weiß, wo du wohnst, bekommt diese Gemeinde zu hören vom erhöhten Herrn. Wo der Thron Satan ist, aha. Wer war dann wieder der Inspirator für diese Engelfürsten? Ja. Das war der Thron Satans. Jetzt, was geschah? Kaiser Wilhelm I. in seiner Macht und Herrlichkeit, darf man sagen, und Würde, offenbar auch finanzkräftig, ich weiß nicht, ich bin ja neutraler Schweizer, hat sich entschlossen, diesen Altar von Pergamus zu kaufen und mit unzähligen Eisen sorgfältig abzubrechen lassen und mit weiß wie viel Hunderten von Eisenbahnwagen nach heute Ost-Berlin zu führen und ihn dort ganz sorgfältig auf einer Insel dort aufbauen lassen. Jetzt stand also der Altar von Pergamus, das also damalig noch Kleinasien, in Berlin. Oh weh. Oh weh. Darf ich sagen, oh weh, weil wir wissen, um was es da geht. Der Zweite Weltkrieg ist beendet. Die Russen wissen, was da für ein Wertobjekt auf dieser Insel in Ost-Berlin ist. Lassen diesen Altar von Pergamus sorgfältig abbrechen und in entsprechenden Eisenbahnladungen nach Russland wegführen. Was die Russen mit ihm gemacht haben, weiß ich nicht. Weiß es jemand vielleicht? Ich nehme an, wenn irgendwo es ihnen gepasst hat, aufgebaut. Nach etwa 15 oder 20 Jahren höre ich, es kommen wieder Eisenbahnwagen von Russland nach Ost-Berlin mit den Teilstücken dieses Altars von Pergamus. Und die Russen ließen ihn wieder aufbauen auf dieser Insel. Und da steht er heute wieder. Habt ihr eine Antwort? Wie hat das die Russen allerhand Geld gekostet? Also Arbeit mindestens. Wisst ihr, warum das nicht ging? Ich darf so sagen, haben etwa die Philister gemeint, wenn sie die Bundeslade Israels erobert haben, die können sie nun beliebig in den Tempel ihrer Götter stellen? Als dann am anderen Morgen ihr Gott auf der Nase lag, mit abgebrochenem Genick und Armen, ne, waren sie nicht wenig erstaunt. Und so weiter. Und dann wussten sie, oh weh, oh weh. Also sofort, so rasch wie möglich zurück. Und dann waren sie natürlich wieder schlau. Wie sollen wir die zurückführen? Ja, wir haben's. Wir spannen an den Wagen zwei Kühe, die gerade geboren haben. Die Kälber liegen in ihrem Stall Und die Kühe spannen wir nun an den Wagen an, wo wir die Bundeslade drauf gestellt haben. Und jetzt Entscheidung der Götter, wo die Kühe mit der Bundeslade nun hingehen, das ist ihr Platz. Das haben natürlich die Philister gehofft. Ne? Aber die Kühe kehren doch zurück in ihren Stall. Ne? Nein, nur straks, bloß genau auf die Grenze Israel zielend und gehend, ziehen den Wagen, aber fortan brüllen, verstehen wir? Fortan brüllen, die wären lieber in den Stall, aber mit der Bundeslade, weil geschrieben steht von einem Zoologen. Weiß jemand, dass die Kuh die Finderin des rechten Weges ist? Haben die Philister vielleicht auch schon etwas, eine Ahnung gehabt? Ich füge gerade noch schnell hinzu, weiß jemand, dass der Wolf das feinste Gehör hat? Der Wolf. Komme zurück zum Altar von Pergamus, also in Berlin. Also, das heißt, die Russen haben allerhand erlebt um die Gegenwart dieses Altars von Pergamus herum, dass die Russen nicht anders konnten, als wie die Philister den zurückführen, mal dort, wo er war. Ja, und was hat das für Deutschland bedeutet? Krieg, Krieg, Krieg. Und zwar ja, mit entsprechendem Ausgang. Entschuldigung, ich bin ja neutraler Schweizer. Also Altar von Pergamus genügt jetzt nicht.
Jetzt habe ich noch eine Frage, Arthur, und zwar, kannst du da bleiben, ich möchte mich vorsichtig ausdrücken, der Islam, der macht da den Israeliten zu schaffen. Ich habe in Langensteinbach ein paar Vorträge gehört, ich möchte nicht sagen von wem, aber es ist Islamkenner. Und was sagst du heute dazu, was jetzt gerade in Israel vor sich geht, weil es jetzt mal so plastisch vor uns liegt? Wie lange wird Israel noch bedrängt, bedroht oder wie ist es überhaupt? Hat Israel jetzt schon Anspruch auf das ganze Land dort oder kannst du da irgendwie ein bisschen was sagen drüber? Also ja, einfach so wie du heute denkst. Ich möchte mich nicht näher auslassen. Passt? Frage, oder?
Ja. Nehmen da beide Mikrofone auf. Gut, wenn ich in der Mitte spreche. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Liebe Geschwister, in einer Kürze von Worten, mit einer Würze des Heiligen Geistes, ohnegleichen. Der gegenwärtige Zustand Israels voraus gehen Worte in diesem Kapitel, was ist 41? Ja, schau auf, Kapitel 41. Jesaja. Jesaja 41. Jesaja 40 beginnt, ja, haben wir ja das letzte Mal hier etwas gehört. Tröstet, tröstet mein Volk. Ja, wer soll dann Israel trösten, wenn nicht wir? Also. Und dann, nach Kapitel 40, neuer Geist im gleichen Propheten Jesaja von Kapitel 40 an. Ich wiederhole, weil Jesaja 66 Kapitel hat. Und von Kapitel 40 an weht ein neuer Wind. Das haben die Theologen entdeckt, mit Recht. Warum? Bruder Geier durfte darauf hinweisen. Unsere ganze Bibel hat 66 Bücher. Und das 40. Buch unserer Bibel ist das Matthäus-Evangelium, also das erste Buch im Neuen Testament, weder ein anderer Wind als im Alten. Gesetz und Propheten haben geweissagt bis auf Johannes den Täufer. Von da ab wird das Evangelium Gottes verkündet. Wunderbar, ja? Ganz wunderbar. Aber jetzt sage ich, und nach 40 kommt 41. Und was steht da von Vers, hast du aufgeschlagen? Naja. Knecht Israel, Jakob, den ich erwählt habe. Weiter.
Name Abraham, meines Freundes,
den ich ergriffen habe von den fernsten Gegen der Erde und von den Enden der Erde herbeigeführt habe. Wann ist das vorgekommen? Vor wie viel tausend Jahren? Vor wie viel hundert Jahren? Nein. In unseren Tagen sind wir Zeugen davon. Stimmt's? Also gilt das, was wir jetzt lesen, für wann? Für heute. Weiter.
Also du bist mein Knecht. Ich habe dich erwählt und nicht verschmäht.
Und nicht verschmäht. Hätte Gott Grund genug, Israel zu verschmähen. Jawohl, weiter.
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schau nicht.
Könnten Sie ängstlich umherschauen heute? Tun Sie reichlich weiter, aber schaue nicht ängstlich umher. Weiter.
Denn ich bin dein Gott.
Ich bin dein Gott.
Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir.
Ich stärke dich, ich helfe dir.
Ja, ich stütze dich.
Ich stütze dich.
Mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Wir, ihr sollt beschämt und zu
schämen. Heute solche, die wieder Israel entbrannt sind. Was haben die für eine Prophezeiung? Zu Schanden werden sie, weiter.
Es sollen wie nichts werden und umkommen deine Widersacher.
Es wird noch schlimmer. Wie nichts werden und umkommen deine Widersacher. Weiter.
Du wirst sie suchen und nicht finden. Die Männer, die mit dir hadern. Wie nichts und wie Nichtigkeit sollen die Männer werden, die dich bekriegen. Jehova, dein Gott, ergreife deine Rechten, der ich zu dir spreche, wird dich nicht befreien.
Weiter.
Siehe, ich habe dich zu einem.
Jetzt langsam. Laut, nein, ja.
Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuslein Israels. Ich helfe dir, spricht Jehova.
Es sind Berge, die Reiche, die Mächte in dieser Welt. Die sieben Berge sind sieben Reiche und sieben Könige, weiter.
Und
die Hügel, das ist die Schweiz. Ja, ja, so kleine Ding noch. Ja, weiter. Jawohl. Du aber, Wurm Jakob, Häuflein Israel, jetzt.
Du wirst in Jehova verlocken und in den Reichen Israels dich.
Wann gilt dieses Wort? Der Emil hat mich gebeten, ich soll da für die heutige Situation ein Wort sagen. Liebe Geschwister, ich habe kein Wort gesagt, sondern ich habe nur das Wort Gottes reden lassen. Darf man das auch? Und wir können nur auskneifen, wenn wir wollen, wenn wir das Verlesene, das wir jetzt gehört haben, auf eine andere Zeit verlegen wollen als auf heute.
Danke.
Die Frage ist berechtigt. Dankeschön. Wenn wir von Melchisedek, der ja im Brief an die Hebräer einen breiten, weiten Raum bekommen hat, dort beschrieben wird, Melchisedek, König von Salem, ohne Anfang und ohne Ende, ohne Vater und Mutter, ohne Geschlechtsregister, ohne das und ohne das so. Dann ist die Frage sehr berechtigt, was war denn das für eine? Woher kommt dann der? Ja, die Schrift stellt ihn vor. Melchisedek, König von Salem. Was heißt denn Melchisedek? König der Gerechtigkeit? Nein. Melchi heißt mein König, Sedek. Mein König ist die Gerechtigkeit, oder Gerechtigkeit ist mein König, ist meine Gerechtigkeit, Melchisedek. König von Salem heißt König des Friedens. Priester Gottes des Höchsten brachte Brot und Wein heraus. Ja, von wo heraus? Von Salem, da war er König. Erster Name von Jerusalem. Wenn er Priester Gottes, jetzt Achtung, des Höchsten war, ist, wenn es Gott einen Höchsten gibt, gibt es dann noch andere, die mit Recht Stellung von Göttern besitzen. Ihr alle seid Götter und Söhne des Höchsten. Eine Menge von himmlischen Majestäten hat Gott der Höchste in den Rang von Göttern erhoben. Wie Paulus schreibt, da es allerdings viele Götter gibt in den Himmeln und auf der Erde, so haben wir es doch nur mit dem einen Gott, dem Höchsten, zu tun. Und Jesus, habt ihr nicht gelesen, wie sie ihn wieder steinigen wollen, dass zu jenen gesagt ist, als das Wort Gottes für sie ausging, ich habe gesagt, ihr alle seid Götter. Und wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes geschah, kann dieses Wort Gottes nicht aufgelöst werden und gesagt werden, es gibt keine Götter. Wer behauptet, es gäbe keine Götter, der löst das Wort Gottes auf. So, die Rede Jesu genügt. Also, Melchisedek. Was wir bis jetzt beachtet haben, lässt uns bildlich gesprochen in einer gewissen Unsicherheit Möglichkeiten erwägend schwimmen. Ich stehe hier am Pult, dann darf ich ja nicht nur meine Meinung sagen, sondern meine Überzeugung. Das ist eigentlich noch mehr wert vielleicht. Genau, was gilt von Elia? Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. So war auch dieser Melchisedek ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen wie auch wir. Aber wie kann dann der Hebräerschreiber, Briefschreiber, ohne Anfang, ohne Ende, ohne Vater und Mutter und ohne alles das, so was sonst vorhanden ist, bekannt ist, können wir uns gleich merken, bei jeder Bemühung das Wort Gottes auszulegen. Für mich gilt, wenn ich auslegen darf, nur eine Auslegung, die die Schrift selber vollzieht. Da von diesem Melchisedek in diesem Bericht im Alten Testament nicht geschrieben steht, woher kommt er, wie heißen Vater und Mutter, zu welchem Geschlecht gehört er und so weiter, sondern er kommt einfach heraus mit Brot und Wein, segnet den Abraham und Abraham gibt ihm den Zehnten und so weiter. Weil worüber unser Gottes Wort schweigt, existiert für mich nichts in Bezug auf fromme Rede oder Auslegungsversuch. Versteht ihr? Die Schrift wirft ja unzählige Fragen selber auf. Ich bin erst zufrieden, wenn ich jede Frage, die die Bibel aufwirft, durch eine Reihe von anderen biblischen Zeugnissen so beantwortet habe, dass das still geworden ist. Aber dann sitzt es. Und mit jeder Antwort, die Schrift uns gibt, sind gerade glatt nochmal 7 weitere Fragen eingepackt. Da gilt es auch hier nur wieder Wort Gottes hören. Also, mit dem Melchisedek bitte nichts machen, als was die Schrift, worüber die Schrift schweigt. So. Priester Gottes des Höchsten, der geruht hat, viele himmlische Majestäten zu Göttern zu erheben, über die Völker auf der Erde. Ja, schnell. Paulus schreibt, da es allerdings viele so genannte, ja, von Gott genannt, zu Göttern erhobene Götter gibt im Himmel und auf der Erde. Ja, was gibt es denn auf der Erde für Götter? Die Gott Götter genannt hat. Mose wird berufen, 40-jähriger Kleinviehhirte am Sinai. Geh nach Ägypten, hol mein Volk heraus. Mose, ja, ist der Zart, kurz, hier bei der Sache. Du sagst, ich kann nicht sprechen, schwere Zunge. Ja. Mose, hast Angst vor dem Pharao? Mose, ich habe dich zum Gott des Pharao gemacht. War Mose auf der Erde. Habt ihr nicht auch schon gestaunt, dass der Pharao den Mose und den Aaron nicht gleich geschnappt haben und den Kopf kürzer gemacht haben? Der konnte nicht mal dran denken. Mose stand als Gott, von Gott dem Höchsten zum Gott des Pharao, abgestempelt da. Und Aaron ist ein Prophet. Hat denn Gott einen Propheten? Ja. Genügt noch nicht. Dein Bruder Aaron ist viel älter als du. Mose, ich habe dich zum Gott deines Bruders Aaron gemacht noch. Wagte Aaron zu widerstehen? Hat er mich schlecht bekommen eines Tages. Und Aaron ist ein Prophet. Jetzt lesen wir, da hat ja Mose einen prächtigen Schwiegervater bekommen, nämlich ja, den Jethro da vom Sinai mit seinen schönen Töchtern, wo er dann eine geheiratet hat. Gut. Jethro, der Schwiegervater, guckt zu, als Mose dann am Sinai mit seinen Leuten angekommen ist und sie lagern ließ. Mose, was machst du da? Alle Händel, die dir haben, 600.000 kriegsgerüstete Männer, ohne die Jünglinge, ohne Greise, und dann die Frauen und Kinder und Vieh und Kamele und Kleinvieh, alles. Mose, und alle kommen zu dir und du willst allen recht sprechen. Mose, das geht nicht. Ich rate dir, wähle aus allen 12 Stämmen Israels 70 Männer aus. Die sollen das Volk Israel richten. Und vor dich sollen nur schwere Probleme gebracht werden. War das ein weiser Rat? Mose hat den befolgt, und was macht jetzt das Wort Gottes, der Geist Gottes? Jetzt ist das so geschehen, die 70 Männer sind bestimmt, und von jetzt ab sagt die Schrift etwa 5-mal, also in dem Fall sollt ihr dieses Anliegen vor die Elohim bringen. Das heißt, vor die Götter, wer ist da gemeint? Diese 70 Richter auf der Erde Israel werden jetzt auch Götter der Elohim genannt. Bitte, kann nichts dafür. Aber es ist so. Stimmt es also, was Paulus geschrieben hat? Da es allerdings viele Götter von Gott, sogenannte Götter und Söhne gibt im Himmel und auf der Erde. Liebe Geschwister, gell? Wir brauchen nur allem zu glauben. Und, ja. Und warum sind diese 70 da Götter genannt, diese Menschlein aus Israel? Weil sie nur wieder auf der Erde Schattenriss sind von den 70 Engelfürsten die Gott je über eine der 70 Nationen als verantwortlichen Chef. Hat Israel so einen Chef? Mikael heißt, wer ist wie? El, Gott. Michael für Israel bestimmt verantwortlich. Da gab es einen Engelfürsten der Meder und Perser, einen Engelfürsten der Griechen. Bitte, mit ihren Heeren. Aha. Jedes Volk auf unserer Erde hat einen dieser Götter, und diese Götter alle sind dem Gott und Fürsten dieses bösen Zeitalters, wie heißt er auf Deutsch? Drache, alte Schlange, Teufel und Satan, hörig geworden, alle 70. Sind wir noch erstaunt, dass es auf unserer Erde so aussieht, wie es heute aussieht? Haben wir da Antworten auf eine Frage? 70 Antworten, anstatt keine auf 70, nicht? Ich glaube, ich habe gesprochen.